Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hip-Hop hat weltweit die Charts erobert, ist Teil der großen Popkultur. In Deutschland herrschen Namen wie Capital Bra, Loredana, Shirin David oder Rin. Und nicht nur die Rapperinnen und Rapper stehen im Mittelpunkt inzwischen, sondern auch mehr und mehr die Leute dahinter, also die Produzenten und Produzentinnen. Einige von denen sind inzwischen so erfolgreich, dass sie eigene Alben mit beachtlichen Gästelisten veröffentlichen können. Über diesen neu gewonnenen Status und die für diese Entwicklung mitverantwortlichen sogenannten Producer-Tags möchte ich jetzt mit dem Journalisten und Rap-Experten Alex Barbian sprechen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Barbian, wie ist dieser eben beschriebene Aufwind in der deutschen BeatmakerInnen-Szene zu erklären? Stellen die Produzenten und Produzentinnen sich einfach besser an als früher oder haben sich die Rahmenbedingungen verändert?
Ich würde schon sagen, beides. Also Rap ist melodischer, man könnte auch sagen poppiger geworden und legt den Fokus viel mehr auf eingängige, oft gesungene Refrains, sogenannte Toplines, also kurze, prägnante Kernaussagen. Die Texte stehen oft nicht mehr so stark im Fokus. Stattdessen ist der Sound wichtiger als der Inhalt geworden. Und da kommen dann natürlich die ProduzentInnen ins Spiel. Sie haben sich qualitativ tatsächlich gesteigert, aber haben eben auch viel größere kreative Spielräume gewonnen und sind mindestens genauso sehr wie die Rapper und Rapperinnen für das Ohrwurmpotenzial der Songs verantwortlich. Können den Beats halt ihren stilistischen Stempel aufdrücken. Und die Rapperin selbst nehmen sie dadurch als vollwertige Künstlerin wahr. Und das war lange nicht der Fall.
Die Produktionen sind also hochwertiger und die Produzenten, Produzentinnen selbstbewusster geworden. Welchen Einfluss hat das konkret auf das Verhältnis zwischen denen, die am Mikro sind und denen, die dahinter die Beats machen?
Viele Rapperinnen inszenieren sich im Team mit ihren jeweiligen Stammproduzenten und Stammproduzentinnen. Ein bisschen so, als wäre man eine Band. Also ein Rapper wie OG Kimo ist, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ohne seinen kongenialen Partner und Produzenten Funkvater Frank nicht vorstellbar. Dasselbe gilt auch für Rin und Nintendo, für Trettmann und Kitschkrieg, Caruso und Sick von Genetik oder Shindy und Ozzy. Die Songs entstehen anders als früher, wo sich Rapperinnen oft einfach Beatpakete im Internet gekauft haben, in teilweise wochenlangen gemeinsamen Studio-Sessions oder Sitzungen. Und das führt dazu, dass die jeweiligen Produzenten, Produzentinnen am Ende auch häufiger in den Songtiteln angegeben und in den Texten der Rapper angegeben werden. Und Name-Dropping gilt ja im Rap immer als Zeichen der Wertschätzung. Parallel dazu, und das ist wahrscheinlich der entscheidendste Punkt, haben sich die sogenannten Producer-Tags als Stilmittel etabliert, auch hier in Deutschland.
Ja, das sind Producer-Tags, das sind sowas wie Wasserzeichen, mit denen viele Produzenten und Produzentinnen ihre Klangteppiche kennzeichnen, meistens so direkt am Anfang eines Songs, noch bevor überhaupt gerappt wird. Und wir hören uns das mal an. Hier sind ein paar prominente Beispiele. Sounds got that secret song. Kitsch cream. Mixo. Yeah. Judy on the beat. Cry. Swinner. Young Mage, mach die 808. Ja, so klingt das. Das war eine kleine Auswahl von Producern aus dem deutschsprachigen Hip-Hop mit ihren Tags. Kleine, aber feine Hinweise auf den Urheber der jeweiligen Produktionen sind das also. Oder was ist der Sinn dieser Producer-Tags? Geht es allein um den Verweis auf den, die Beteiligten? Oder würden Sie sagen, dass diese Identifikationszeichen auch einen künstlerischen Mehrwert zum jeweiligen Song beisteuern könnten?
Ja, in erster Linie geht es natürlich um Sichtbarmachung und das ist auch total sinnvoll. Also selbst mir wird oft erst durch die Producer-Tags klar, in wie viele Erfolgsprojekte die einzelnen Produzenten, Produzentinnen innerhalb kürzester Zeit dann tatsächlich verwickelt sind. Und im besten Fall erreichen die Tags dann eben selbst mit der Zeit eine Art Kultstatus sowie Audiologos in der Werbung. Also die Kunst besteht darin, die Tags so gut wie möglich in die Beatgerüste einzuarbeiten, dass sie eben nicht wahrgenommen werden als störendes Element, sondern mehr so als unterschwelliger Teil der Produktion. Und die ProduzentInnen sind bei der Ausgestaltung ihrer Tags dann auch durchaus kreativ. Manche nutzen zum Beispiel die Stimme eines befreundeten Rappers, andere betten ihren Namen in kurze, melodisch klingende Slogans ein. Wir haben es ja gerade gehört, Young Mash macht die 808 oder Symes got that secret sauce. Wir haben ja genau, gerade einen Eindruck gewonnen davon. Viele junge Hörer und Hörerinnen wissen bestimmt gar nicht, was es mit diesen kurzen Signaturen auf sich hat, aber sie sind es inzwischen so gewohnt, dass ihre Lieblingssongs diese kurzen Codes beinhalten und nehmen zum Beispiel die Signaturen von Judy oder Kitschkrieg als vertraute, als wiederkehrende Elemente wahr. Insofern kann das Stilelement Producer Tag durchaus auch einen künstlerischen Mehrwert haben und zur Kontextualisierung eines Projekts beitragen.
Ich kann mich erinnern, vor Jahren mal ein Album von DJ Khaled gehört zu haben, da waren 24 Tracks drauf und beim achten dachte ich so, es reicht mir jetzt, ich kann es nicht mehr hören. Bei Kitschkrieg wiederum finde ich das ganz toll, weil das irgendwie tatsächlich längst dazugehört. Diese Tags sind ja ein Phänomen, das sich auf dem deutschen Markt, wie Sie sagen, erst seit relativ kurzer Zeit durchgesetzt hat. In den USA sind Hip-Hop-Produzenten und Produzentinnen ja schon seit den 90ern wichtige Protagonisten auf der Szene. Sind diese Tags auch auf US-Traditionen zurückzuführen? Wahrscheinlich, wenn Khaled das ja macht oder so, ne?
Klar, wie fast alles im Rap natürlich schon. In Amerika sind die Name-Tags aber zuerst auf DJ-Mixtapes zum Einsatz gekommen. DJ Premier oder Pete Rock zum Beispiel haben in den 90ern dann auch schon damit gearbeitet. Und hervorheben sollte man heute aus der Perspektive jetzt natürlich einen DJ Khaled, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, Metro Boomin, DJ Mustard, die speziell durch diesen inflationären Einsatz, von dem Sie erzählen, ihrer Producer-Tags zu Legenden geworden sind und deren Wasserzeichen-Songs heute wie automatisch als Hits markieren.
Funktioniert ja auch. Irgendwann hat man sich den Namen tatsächlich gemerkt. Trotzdem arbeiten ja nicht alle erfolgreichen Produzentinnen und Produzenten mit diesem Stilmittel.
Nee, genau. Es gibt auch einige Produzenten und Produzentinnen, die ohne diese Tags bekannt geworden sind. Also prominenteste Beispiele auf dem internationalen Markt, dann sicherlich Dr. Dre oder Timbaland, vielleicht die größten Hip-Hop-Producer aller Zeiten. Und auch einige geniale Produzenten aus Deutschland, deren Werke, deren Produktionen man aufgrund des Stils unter Hunderten erkennen kann. Also ein Tua verzichtet zum Beispiel auf Producer-Tags, ein Besesien, der das neue Haftbefehl-Album produziert hat, oder auch ein A zum J. Und die haben alle eine DNA trotzdem.
Deutsche Hip-Hop-Produzenten und Produzentinnen haben in den letzten Jahren an Einfluss, Bekanntheit und Qualität gewonnen. Nicht zuletzt dank dieser sogenannten Producer-Tags. Erklärt hat uns das Ganze Alex Barbian. Vielen Dank.
Dankeschön.